Die Adventspredigt ist aus der Apostelgeschichte, Kapitel 20, die Verse 1 bis 12, und ich lese das als Predigttext. Nachdem sich aber der Tumult gelegt hatte, rief Paulus die Jünger zu sich, und als er Abschied von ihnen genommen hatte, zog er fort, um nach Mazedonien zu reisen. Und nachdem er jene Gebiete durchzogen und sie mit vielen Worten ermahnt hatte, kam er nach Griechenland. Dort brachte er 3 Monate zu, und da ihm die Juden nachstellten, als er nach Syrien abfahren wollte, entschloss er sich, über Mazedonien zurückzukehren. Es begleiteten ihn aber bis in die Provinz Asia, Sopater von Beröa, von den Thessalonichern Aristarchus und Secundus und Gaius von Derbe und Timotheus, aus Asia aber Tychikus und Trophimus. Diese gingen voraus und warteten auf ihn in Troas. Wir aber fuhren nach den Tagen der ungesäuerten Brote von Philippi ab und kamen in 5 Tagen bis zu ihnen nach Troas, wo wir uns 7 Tage lang aufhielten. Am ersten Tag der Woche aber, als die Jünger versammelt waren, um das Brot zu brechen, predigte Paulus ihnen, da er am folgenden Tag abreisen wollte, und er dehnte das Wort bis Mitternacht aus. Es waren aber zahlreiche Lampen im Obersaal, wo sie versammelt waren. Und ein junger Mann namens Eutychus oder Eutychus saß am Fenster, der sank in einen tiefen Schlaf, und während Paulus weiterredete, fiel er vom Schlaf überwältigt vom 3. Stock hinab und wurde tot aufgehoben. Da ging Paulus hinab und warf sich über ihn, umfasste ihn und sprach: Erregt euch nicht, denn seine Seele ist in ihm. Und er ging wieder hinauf, brach das Brot, aß und unterredete sich noch lange mit ihnen, bis der Tag anbrach. Dann zog er fort. Sie brachten aber den Knaben lebendig herbei und waren nicht wenig getröstet. Amen. Ich bete. Lieber Vater im Himmel, ein Wort für unser Herz und unser Herz für dein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, Paulus war 3,5 Jahre in Ephesus und der römischen Provinz Asia. Und nach dem Theater, im Theater von Ephesus um die Göttin Artemis, verlässt er im Jahr 55 Ephesus. Und er reist wieder nach Griechenland. Jetzt eine Anmerkung. Ab hier ist nirgends geschrieben, dass er irgendwo neue Gemeinden gegründet hat. Den Römern schreibt er zwar in Römer 15, 24, dass sie ihn begleiten sollen, wenn er zu ihnen kommt. Und dann will er ja nach Spanien gehen und sie sollen mit ihm gehen, um dort zu evangelisieren. Aber es ist nicht berichtet, dass das wirklich zustande kam. Jedenfalls im Neuen Testament nicht. Anmerkung, Ende. In Griechenland besuchte er seine Gemeindegründungen. Und als die Juden ihm nachstellen, da geht er von Korinth nach Philippi, das in Mazedonien liegt, und von dort aus segelt er dann im Frühling 56 nach Troas. Und er ist nicht alleine. Die Gemeinden geben ihm Mitarbeiter oder Älteste mit, denn sie haben zuvor gesammelt für die Muttergemeinde in Jerusalem, die in Not ist. Und von Troas wollen sie dann langsam Richtung Jerusalem weiterreisen. Lukas, der Arzt, stößt zu ihnen. Es ist ein Wir-Bericht plötzlich. Und in Troas, ja, da hält Paulus einen Gottesdienst. Und alle sind versammelt. Sonntagabend, bevor sie am Montag weiterreisen wollen. Und er hält da eine sehr denkwürdige und problematische Predigt. Und ich habe drei Punkte dazu. Erstens Tag und Zeit des Gottesdienstes. Die lange Predigt. Zweitens und drittens der tiefe Fall und die Totenauferweckung. Also Tag und Zeit des Gottesdienstes. Am ersten Tag der Woche findet dieser Gottesdienst statt. Und am ersten Tag der Woche haben die Christen damals Gottesdienste gefeiert. Das ist verwunderlich, denn der Tag war ein Arbeitstag. Es gab sehr viele Juden, Christen, also sehr viele Juden, die zum Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen sind in den Gemeinden. Und es wäre doch für sie an für sich viel praktischer gewesen, am Samstag den Gottesdienst zu machen. Da hatten sie frei. Nein, sie feiern durchwegs am Sonntag, am ersten Tag der Woche Gottesdienst. Warum? Ja, weil ihr Herr Jesus an diesem Tag in die Versammlung der Jünger gekommen ist, Ostern. Und das zweite Mal am folgenden Sonntag wieder in die Versammlung. Und ja, darum. Es ist der Tag des Herrn. Und Pfingstsonntag war ein Sonntag und da kam der Heilige Geist in ihre Versammlung. Das ist schon eine Linie. Deswegen haben die Christen, Juden und Heiden Sonntag Gottesdienst gefeiert. Belegstellen. Das ist Johannes 20, 1. Korinther 16, Apostelgeschichte 20, Offenbarung 1,20. Und dass der Herr in diesen Gottesdiensten bei ihnen ist, in ihren Versammlungen ist. Die Belegstelle dafür steht in Matthäus 18, Vers 20. Denn sie haben sich in seinem Namen versammelt. Ja, der Sonntag heißt bei uns Sonntag. Aber in den europäischen Mittelmeerländern heißt der Tag des Herrn. Auch in Mittel- und Südamerika, Tag des Herrn, nicht Sonntag. Es ist sein Tag. Als Kaiser Konstantin 321 nach Christus den Sonntag als Feiertag einführte, da versammelten sich die Christen dann halt an diesem Tag und da hatten sie frei. Aber bis dahin, wann haben sie sich versammelt an diesem Arbeitstag? Um 4 Uhr morgens? Oder und um 20 Uhr am Abend? Denn von 6 bis 6 oder 6 bis 18 Uhr war Arbeitszeit. Ja. Bei solchen Gottesdienstzeiten war es gut möglich, dass man müde war. Und trotzdem war ihnen der Herr und die Geschwister genau das wert. Ich komme so lange predigt. Zweiter Punkt. Wenn ich predige, dann bin ich eher leise als laut, bin nicht allzu eindringlich und lebendig. Und da kann man gut eindösen. Und deswegen sind meine Predigten bei manchen vielleicht auch beliebt. Sie können gut schlafen. Eine Kritik höre ich natürlich auch manchmal, dass ich nämlich kürzer geworden bin. Das stimmt sogar. Ja, da kann man nicht so lange schlafen. Gut, Paulus predigt wirklich sehr, sehr lange. Aber es ist seine Abschiedspredigt und Lukas berichtet aber nicht, worüber er gepredigt hat. Sehr lange gepredigt, stundenlang. Ja, er berichtet nicht worüber. Und damit ist es an für sich schon klar, er hat über das gepredigt, was er auch in seinen Briefen geschrieben hat. Also da geht's wie immer, wenn er predigt, um Sünde und den Herr Erlöser Jesus Christus. Meine Sünde und mein Erlöser. Und den Weg des Todes und des Lebens. Der Tumult oder das Theater in Ephesus, das ging ja um den Weg. Die Christen sind einen anderen Weg gegangen, Gott zu ehren. Sie sind des Herrn Weg gegangen. Sie haben nicht die Götzen verehrt. Ja, Paulus hat das immer so dargelegt. Weg, Sünde, Herr. Und er hat animiert und hat ermahnt und hat befohlen, mit dem Herrn Jesus oder unter ihm den Weg, seinen Weg zu gehen. Die 12 Apostellehre, die Didache, sie wird so genannt, das ist die erste Gemeindeordnung aus dem ersten Jahrhundert und sie hat dann für sich im ersten Teil, in den ersten 4 Kapiteln, da hat sie, wie man leben soll. Und da beschreibt sie die 10 Gebote, also ja, tu sie und brich sie ja nicht. Und listet auch auf, was da erklärt, auch die Gebote. Und dann der letzte Punkt in diesem Weg des Lebens, da ist dieser eine Punkt. Es wird angeordnet, die Sünde in der Versammlung zu bekennen und nicht mit schlechtem Gewissen zu beten. Das ist das letzte Wort und dann fängt der Weg des Todes an. Ja, wahrscheinlich hat Paulus auch über die kommenden Gefahren gepredigt, wie er das bei den Ältesten in Ephesus noch tun wird, also auch in Apostelgeschichte 20, aber das steht noch bevor, über die Gefahren der Zukunft. Und die kannten sie, die Gemeinden sind unter großen Problemen entstanden, unter Verfolgung. Aber in Kapitel 20, da sagt er dann halt, da redet er von den Gefahren, die von innen kommen. Wenn der Glaube ausgehöhlt wird, wenn falsche Lehren kommen, das ist es. Sicher hat er auch ermahnt, sich nicht von der Kultur und der hohen Zivilisation, die sie hatten, sich übermannen zu lassen und gleichgültig zu werden, sich verführen zu lassen und den Herrn und die Geschwister halt, ja. Ja, er hat höchstwahrscheinlich und er hat sicher auch darüber gepredigt, was Götzendienst ist. Er hat es in seinen Briefen an für sich immer geschrieben. Er hat das Geld angesprochen. So wie der Herr Jesus nach dem Vater Unser vor dem Mammon warnt, dass man, wenn man ihm dient, Gott nicht dient. Wenn man, ja, das hat er auch getan. Sicher hat er auch von der Wiederkunft des Herrn geredet, vom Advent. Und ja, der ist gewiss. Allerdings ist der Herr Jesus noch nicht wiedergekommen. Das ist egal. Wachsam muss man sein, muss man bleiben. Denn es ist dann für sich, ja, es ist nicht egal, ob man stirbt und zum Herrn geht oder ob der Herr kommt und man nicht stirbt. Er kommt wie ein Dieb in der Nacht, das hat Paulus auch gesagt. Also, das mit dem Advent, das hat immer so eine Aufgabe, sei wach und trenn dich von deiner Sünde. Werd sie los. Um jeden Preis, werd sie los. Denn du weißt nicht, wann du stirbst. Bestell dein Haus. Mach alles gut. Also ja, das ist das, was Paulus sicher auch gepredigt hat. Kurzum, Lukas schreibt nicht, was er gepredigt hat, und damit ist offenbar das, was er immer gepredigt hat. Das war wichtig. Aber Lukas schreibt dann, dass er sehr lange gepredigt hat. Aber er tut das ohne jede Kritik. Er hat wirklich lange gepredigt. Kommt zum dritten Punkt, tiefer Fall und Totenauferweckung. Als der Junge unvorsichtigerweise im dritten Stock ins Fenster sitzt, und das war offen, und dabei auch noch einschläft und hinunterfällt, da unterbricht Paulus seine Predigt. Ja, muss er wohl. Da läuft alles, da geht, das bricht das, der Tumult aus, da laufen alle hinunter und er natürlich auch. Und als er unten angekommen ist, das sagt er ihm, hört auf mit dem Lärm. Es ist wieder dasselbe Wort wie Tumult, auch dasselbe Wort wie bei dem Tumult, der im Theater in Ephesus war, wo alle durcheinander geschrien haben. Ja, ruhig. Natürlich sind sie aufgeregt und entsetzt und zutiefst betroffen. Und Paulus kann ihn durch Gottes Gnade in dieses Leben zurückholen. War schon schlecht, dass der Junge während der Predigt eingeschlafen ist. Es wäre aber viel schlechter gewesen, hätte Paulus lebensspendende Predigt zu seinem Tod in diesem Leben geführt. Durch Gottes Gnade kann er ihn zurück in dieses Leben holen. Und dann predigt er weiter und feiert das Abendmahl und die Leute bringen den Jungen dann dazu, lebendig. Ja, schön. Noch einmal alles gut gegangen. Wir werden wahrscheinlich keine solchen Totenauferstehungen erleben. Andererseits erleben wir sehr wohl die Auferstehung der Toten. Und ich meine etwas anderes, als ihr jetzt vielleicht denkt. Wenn der Herr Jesus wiederkommt, dann stehen die Toten vom Leben auf. Was wir erleben und erlebt haben, ist das. Epheser 2 schreibt der Apostel, auch ihr, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt, hat Gott, der reich ist an Erbarmen, um seiner großen Liebe willen mit dem Christus lebendig gemacht. Tod in Sünde. Lebendig gemacht für Gott. Das ist die Wiedergeburt. Also der Lohn der Sünde ist der ewige Tod. Sterben tun wir alle, insofern der Herr Jesus nicht vorher wiederkommt. Der ewige Tod ist das Problem. Sünder sein ist automatisch von Gott verlassen sein. Und dafür kann man nicht einmal viel. Schuld daran sind Adam und Eva, sie haben sich von Gott abgewendet und damit kam die Sünde in der Welt und kam die Sünde zu den Menschen. Wir sind als Sünder geboren. Wir sind für Gott tot. Getrennt von ihm durch die Sünde. Von Leidenschaften getrieben, Verstand verdunkelt, im Wechselbad der Gefühle. Tun ist unzulänglich. Gottes Gebote werden ignoriert. Und wenn überhaupt, nur am äußersten Rand, und zwar wegen den Menschen gehalten, aber nicht wegen ihm. Oft ist man sogar noch stolz, mit dem und dem durchzukommen, mit dem Bruch durchzukommen. Erinnert mich an, ja, ich habe in Wien einen Marathon gelaufen. Also ich bin ihn gelaufen, ich wollte ihn laufen. Dann gleich beim Start bin ich in eine Trabschiene getreten und umgeknickt. Ich hatte einen verstauchten Knöchel. Bin dann mit diesem verstauchten Knöchel weitergelaufen und die 40 Kilometer. Es hat schon schön toll wehgetan. Und nach dem Ende des Marathons, war keine Bestzeit. Nach dem Ende des Marathons ist der Knöchel angeschwollen. Und ich war stolz wie ein, Manche Leute sind wegen ihrer Sünde stolz und prahlen damit. Und manche Leute sind stolz darauf, dass sie bei Gott damit durchkommen. Ja, bis hierher habe ich es geschafft und er wird schon nichts tun. Wenn er überhaupt etwas tun kann. Ja, das ist so bei normalen Sündern. Aber das ist nicht normal bei Gottes Wiedergeborenen, bei seinen Kindern. Allerdings schreibt der Herr Jesus in Offenbarung 3 an die Gemeinde in Sardes. Ihr seht sie auf der Karte. Er schreibt, ich kenne deine Werke. Ich weiß, du hast den Namen, dass du lebst und bist doch tot. Dann schreibt er, denk daran, was du empfangen und gehört hast und behüte es. Und tu Buße. Wenn du nicht wachst, werde ich über dich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht erkennen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Das schreibt er an eine Gemeinde, die unter schlimmen Umständen, unter Verfolgung zum Teil, entstanden ist. Und er schreibt es, ja, natürlich. Eine Generation später. Was erschreckend ist, hier, dem Namen nach sind sie Christen, nicht aber ihren Werken nach. Und etwas Ähnliches sagt Jakobus auch. Dein Glaube ist tot. Ohne Werke. Und Hebräer 6 ist noch viel drastischer. Eigentlich seltsam. Die Gemeinde ist, wie gesagt, unter schwierigen Umständen entstanden. Und sie liegt ja auch in Asien, wo Paulus evangelisiert hat die Jahre zuvor. Geht wahrscheinlich auf ihn zurück. Es war nicht einfach für sie, Gemeinde des Herrn zu sein. Dann plötzlich ist alles wieder weg. Und der Herr Jesus schreibt ihnen, denk an das, was du empfangen und gehört hast. Hast du das vergessen? Ja, was ist das, was sie empfangen haben? Das ist erstens die Gnade, die sie unverdient mit Gott versöhnt. Die Sünde wegnimmt, vergibt. Sie versöhnt mit Gott und ich rede jetzt wie im Brief, so per Du. Ja, da hat Gott seinen Sohn gegeben. Seinen einzig lieben Sohn, den hat er gegeben. Und zwar für dich, hast du das vergessen? Er hat ihn unverdient gerichtet. Der Jesus hat die Gottverlassenheit, die an für sich dir gebührt, auf sich genommen. Er hat Gottes Forderungen allesamt erfüllt. Und gut, das hat er getan. Aber jetzt ist auch gegenwärtig etwas, was er tut. Er führt dich seinen Weg, nicht deinen Weg. Seinen. Und er vergibt dir dein ständiges Stolpern auf seinem Weg und deine Schwäche. Ja, da bittet er bei Gott, er tritt andauernd für dich ein. Das tut er. Er hat jede Menge Arbeit, er tut denn doch was. Und er ist ständig dran, sozusagen zu bitten, Vater, das was das da und das da und das da und das da und das, das rechne nicht ihm oder ihr zu, das rechne mir zu. Ich habe dafür bezahlt, ich hab dafür bezahlt. Und damit ist es gut für ihn. Gut für ihn oder für sie. Gut für dich und für mich. Wenn der Herr Jesus bloß gestorben wäre, das wäre sinnlos, das wäre nutzlos gewesen. Aber er ist auferstanden und er tut etwas. Gott tut schon was. auch wenn viele denken, er tut nichts. Ja, und dann, wie wirst du wiederbelebt? Also das geht jetzt an Sardes, die haben einiges empfangen, laut dem Herrn Jesus. Das sind Christen. Nun sieht man es halt nicht. Ja, was hast du? Oder wie wirst du wiederbelebt? Durch Erinnern, was du empfangen hast. Durch Umkehr und Neuausrichtung zu ihm. David betet in Psalm 103, Vers 4, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Ja, da hat er etwas zu tun. Und diese Corona, diese Krönung, die liebe ich und die brauche ich. Ja, wie wirst du wiederbelebt? Luther schreibt im kleinen Katechismus, dass man durch die Taufe wiedergeboren ist. Ja, so kurz formuliert, stimmt das nicht. Burkhard schreibt allerdings dazu, dass er damit die ständige Lebenseinhauchung durch Gottes Wort gemeint hat. Gottes Wort tut einen wiedergebären. Gottes Wort tut ein Beleben, tut ein Ausrichten. Das hat laut Burkhard Luther damit gemeint. Ja, Gott haucht sein Wort ein. Das Wort Gottes ist geistgehaucht. Und Petrus sagt es im 1. Petrusbrief 1,23 sehr klar und deutlich. Ihr seid wiedergeboren durch das lebendige Wort Gottes. Das wurde euch als Evangelium verkündigt. Und er sagt dann als Imperativ, als Befehl, darum seid wie neugeborene Kindlein begierig nach der logischen Milch des Wortes, damit ihr wachst. Aus Gottes Wort kommt das Leben mit Gott. Und durch Gottes Wort kommt das Leben mit Gott in Form. Gott gebärt Kinder und bringt sie dann auch in Form. Und diese Form ist der Herr Jesus Christus. Römer 8, 29. Denk daran, was du empfangen hast. Und wenn du nicht weißt, was du empfangen hast und nicht sicher bist, ja dann streck dich aus nach dem, was Gott gibt. Dann ist Weihnachten schon einmal jetzt passiert. Wenn du den Herrn Jesus und sein Mühen um dich empfangen hast, dann vergiss das nicht. Behüte das und zeig das. Schluss. Paulus hat etwas lange gepredigt. Der Junge ist dabei eingeschlafen und vorübergehend gestorben. Wir sollen Gottes Wort weder verschlafen, noch ignorieren, noch zurückweisen. Denn das geht ans Leben. Amen.